Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Auslegungsreihe Durch die Bibel. Wir erreichen diesmal das 7. Kapitel des alttestamentlichen Buches Sacharja und wir werden feststellen, dass hier manche Fragen angesprochen werden, die sich viele von uns auch schon einmal gestellt haben dürften. Zum Beispiel die Frage, ob Gott überhaupt Gefallen an dem hat, was wir für ihn tun. Ganz konkret, gefällt Gott mein Singen und Beten, meine Mitarbeit in der christlichen Gemeinde oder mein Dienst an anderen Menschen in dieser Welt? Sieht er es überhaupt und gefällt es ihm? In unserem Bibeltext werden wir eine Antwort auf diese Fragen bekommen. So viel sei schon mal verraten. Es geht, damals wie heute, um unser Herz, unsere Einstellung, unsere Liebe und unser Vertrauen zu Gott. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen aus dem Sacharja-Buch, Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. Hier geht es um verschiedene Rituale, die anscheinend nicht mehr so richtig in die Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft zu passen scheinen. Ich lese diesen Abschnitt zunächst einmal vor und gehe dann auf die einzelnen Verse genauer ein. Sacharja berichtet, und es geschah im 4. Jahr des Königs Darius, am 4. Tag des 9. Monats, der Kislev heißt, dass des Herrn Wort zu Sacharja geschah. Damals sandte Betel den Sarezer und den Regemelech mit seinen Leuten, um den Herrn anzuflehen, und ließ die Priester, die zum Hause des Herrn Zebaoth gehörten, und die Propheten fragen, muss ich immer noch im 5. Monat weinen und Fasten halten, wie ich es nun so viele Jahre getan habe? Und des Herrn Zebaoth Wort geschah zu mir. Sage allem Volk im Lande und den Priestern und sprich, als ihr fastetet und Leid trugt im 5. und 7. Monat, diese 70 Jahre lang, habt ihr da für mich gefastet? Und wenn ihr esst und trinkt ihr da nicht für euch selbst? Soweit aus Kapitel 7, die Verse 1 bis 6. In diesem Abschnitt geht es augenscheinlich um das Fasten. Und zusammenfassend lässt sich sagen, wenn das Herz in Ordnung ist, ist das Ritual in Ordnung. Wenn aber das Herz nicht dabei ist, ist auch das Ritual nicht angemessen. Doch lassen Sie mich zunächst Folgendes feststellen. Die Kapitel 7 und 8 im Sacharja-Buch beinhalten einen historischen Exkurs, einen geschichtlichen Einschub. Das heißt, in diesen beiden Kapiteln geht es mehr oder weniger um bestimmte Dinge, die damals zur Zeit Sacharjas für die Israeliten wichtig waren. Auch im Buch des Propheten Haggai gibt es einen solchen historischen Exkurs. Gott sprach zu Haggai und gab ihm den Auftrag, zu den Priestern zu gehen und ihnen eine Frage bezüglich eines Gesetzes zu stellen. Und zwar die Frage, wenn etwas, was kultisch rein ist, etwas anderes berührt, was nicht kultisch rein ist, wird dann das kultisch Unreine dadurch rein gemacht? Die Priester antworteten, nein. Dann stellte Haggai noch eine zweite Frage. Wenn etwas kultisch unrein ist und mit einem kultisch reinen Gegenstand in Berührung kommt, wird er diesen dann verunreinigen? Und die Priester antworteten, ja. Ganz ähnliche Fragen beschäftigten die Menschen auch in dem historischen Exkurs, den wir bei Sacharja am Anfang von Kapitel 7 vorfinden, auch wenn es hier inhaltlich um einen anderen Aspekt geht. Im Grunde genommen beschäftigen sich viele christliche Gemeinden heute mit ganz ähnlichen Fragen. Die Gesellschaft verändert sich. Traditionen, die jahrhundertelang fest waren, brechen weg. Christliche Feiertage wie Pfingsten oder Himmelfahrt verlieren in der Gesellschaft ihre Bedeutung und viele Gemeinden fragen sich, welche Traditionen, die in der Vergangenheit wichtig waren, gelten auch noch für uns heute? Sollten Traditionen angepasst werden, wenn sich die Zeiten ändern? Oder welche Dinge sollten neu eingeführt werden? Und wer kann darüber bestimmen? Wie unsere Beispiele aus den Büchern Haggai und Sacharja zeigen, sind solche Fragestellungen auch schon damals aktuell gewesen. In unserem Text aus dem Sacharja-Buch wird berichtet, dass zwei jüdische Männer, nämlich Sareza und Regemmelech, als Abordnung nach Jerusalem geschickt wurden. Diese beiden Juden aus Bethel sollten mit den Priestern Kontakt aufnehmen, um bestimmte Fragen bezüglich der traditionellen jüdischen Fastenzeiten zu klären. Und Sacharja sieht das als wunderbare Gelegenheit, ihnen und den Menschen in Jerusalem wichtige Hinweise zur echten geistlichen Anbetung weiterzugeben. Hören wir hin, was passiert. In Vers 1 wird berichtet, und es geschah im 4. Jahr des Königs Darius, am 4. Tag des 9. Monats, der Kislev heißt, dass des Herrn Wort zu Sacharja geschah. Des Herrn Wort geschah zu Sacharja. Mit anderen Worten, Gott spricht. Wieder sehen wir zum wiederholten Male, Gott bleibt nicht stumm. Er hat sich weder von der Welt noch von seinem Volk und seinen Menschen abgewandt. Immer wieder beginnt Gott seine Geschichte mit den Menschen neu, indem er spricht. Und wenn Gott redet, dann geschieht etwas. Der hebräische Begriff für Wort bedeutet auch Sache, Geschehen oder Geschichte. Deshalb lesen wir im Alten Testament sehr oft, dass Gottes Wort geschieht. Wie zum Beispiel im ersten Buch Samuel. Da geschah des Herrn Wort zu Samuel. Oder im ersten Buch der Könige. Und es geschah des Herrn Wort zu Salomo, so sei es mit dem Hause, das du baust. Also mit dem Tempel. Wir sehen, das ist nicht nur eine Redewendung, sondern Gottes Reden schafft Geschichte. Es ist Ereignis, so wie es schon ganz am Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht wiederholt dokumentiert wird. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Auch im Neuen Testament wird bestätigt, dass Gott in großer Vielfalt zu den Menschen gesprochen hat, letztgültig in Jesus Christus. Im Hebräerbrief lesen wir, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ich halte den Ausspruch, am Anfang war die Tat, nicht für angemessen. Die Tat des Menschen, das Leistungsdenken, lässt keinen Platz für Gnade, für Abhängigkeit von Gott, für Vertrauen. Am Anfang war das Wort Gottes, sein Reden mit uns. Dies bewahrt den Christen vor jeder Form der Selbstgerechtigkeit und damit Gesetzlichkeit, vor jeder noch so unterschwelligen Selbstgefälligkeit und falschem Stolz. Es macht deutlich, dass alles von dieser Gnade Gottes und seinem Reden abhängig ist. Am Anfang war das Wort Gottes, sein Reden. Das nimmt aber auch jedem Nichtchristen jegliche Entschuldigung. Gott hat geredet und deshalb soll jeder, der Ohren hat zu hören, hören, wie es im Markus-Evangelium heißt. Auch Sacharja hat hier in unserem Bibeltext eine Botschaft Gottes für die Menschen. Eine sehr wichtige Botschaft. Und er unterstreicht, dass sie nicht von ihm kommt, sondern ein Wort des Herrn ist. Dass Gott nicht geschichtslos redet, sondern mitten hinein in aktuelle Ereignisse, wird, wie so oft in der Bibel, auch hier mit genauen Zeitangaben unterstrichen. Und es geschah im 4. Jahr des Königs Darius, am 4. Tag des 9. Monats, der Kislev heißt. Wenn wir dies in unsere heutige Zeitrechnung umrechnen, dann war das der 4. Dezember 518 vor Christus. Es ist dieselbe Zeit, in der auch der Prophet Haggai gelebt hat und zu den Menschen gesprochen hat. Versuchen wir, dieses Ereignis zeitgeschichtlich einzuordnen. Seit der Krönung Jeschuas als Hoherpriester waren fast 2 Jahre vergangen. Der Bau des Tempels war fortgeschritten. Nur noch 3 Jahre waren geblieben, bis der Tempel dann feierlich eingeweiht werden würde. Auch wenn wir aus dieser Zeit nur wenig über die Aktivitäten von Sacharja lesen, können wir davon ausgehen, dass er nach wie vor unter dem Volk predigte und zusammen mit Haggai die Arbeiter beim Bau des Tempels ermutigte und in ihrer wichtigen Aufgabe stärkte. Und während dieser zermürbenden und aufreibenden Bauphase kamen eines Tages eben Gesandte aus Bethel mit einem wichtigen Anliegen nach Jerusalem. In Vers 2 unseres Bibeltextes lesen wir: Damals sandte Bethel den Sarezer und den Regemmelech mit seinen Leuten, um den Herrn anzuflehen. Sie kamen aus Bethel. Dieser Name bedeutet wörtlich Haus Gottes. Dieser Ort erhielt seinen Namen ursprünglich von Jakob. Als Jakob auf der Flucht vor seinem Bruder Esau war, hatte er dort eine Nacht auf freiem Feld verbracht. Und während dieser Nacht war ihm Gott im Traum erschienen. Vielleicht erinnern Sie sich an diese Begebenheit. Als Jakob morgens aufwachte, bekannte er: Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und so gab er diesem Ort den Namen Bethel, Haus Gottes. Schauen wir uns nun die geografische Lage von Bethel an. Dieser Ort liegt im Norden des Königreiches Israel. Hier stellte der israelitische König Jerobeam eines der goldenen Kälber auf, damit sie angebetet werden sollten. Aus diesem Ort stammte nun also die Delegation, die nach Jerusalem kam. Sie gehörte wahrscheinlich nicht zum Stamm Juda, sondern zum Stamm Ephraim. Die Tatsache, dass diese Delegation von Bethel nach Jerusalem reiste, zeigt meiner Meinung nach, dass die sogenannten verlorenen Stämme Israels nicht wirklich verloren waren. Zumindest einige nicht. Sie lebten in Bethel. Wenn wir aufmerksam das Buch Esra lesen, das uns wichtige Informationen zu den Menschen gibt, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, können wir feststellen, dass sich viele der Rückkehrer in Städten nördlich des Sees Genezareth ansiedelten, also in einem Gebiet, das zu den 10 Stämmen des Nordreiches gehörte. Es kehrten Juden aus allen 12 Stämmen aus der Verbannung zurück, auch wenn es nur etwa 50 bis 60.000 Menschen waren. Deshalb möchte ich der Annahme, dass diese 10 Stämme nach wie vor verloren seien, widersprechen. Diejenigen, die aus der Verbannung zurückgekehrt sind, sind natürlich in ihre früheren Städte und Orte zurückgekehrt, aus denen sie gekommen waren. Und viele von ihnen sind deshalb auch in das Gebiet des Nordreiches gezogen. Viele von denen, die zurückgekehrt sind, waren während der babylonischen Gefangenschaft geboren worden. Vermutlich auch die hier erwähnten Männer, denn sie haben babylonische Namen, Sarezer und Regemmelech. Und sie haben wichtige Fragen dabei, die sie an Sacharja weitergeben. In Vers 3 wird berichtet: Bethel ließ die Priester, die zum Hause des Herrn Zebaoth gehörten, und die Propheten fragen: Muss ich immer noch im 5. Monat weinen und Fasten halten, wie ich es nun so viele Jahre getan habe? Diese Männer waren also aus Bethel gekommen, um mit den Priestern in Jerusalem zu sprechen. Es ging um ein religiöses Ritual und ob man es weiter pflegen sollte oder nicht. Denn die Menschen hatten während der babylonischen Gefangenschaft angefangen, regelmäßig zu fasten, wie es auch in Psalm 137 angedeutet wird. Dort lesen wir: An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Unsere Harfen hängten wir an die Weiden dort im Lande. Sie weinten sich vor Trauer die Seele aus dem Leib, und diese Trauer entwickelte sich zu einem religiösen Ritual. Gott hatte eine Reihe an Festtagen bestimmt, an denen man feiern und sich freuen sollte. Es gab auch etliche Fastentage. Es wurden dann auch bestimmte Tage eingerichtet, an denen sie über ihre Gefangenschaft fasteten und weinten und trauerten. Und das setzten sie fort, als sie bereits aus der Verbannung zurückgekehrt waren. Die Menschen wurden teilweise wohlhabender. Viele von ihnen bauten ihre Häuser wieder auf. Sie richteten es sich gemütlich ein. Trotzdem weinten und trauerten sie nach wie vor. Wie wir im Sacharja-Buch Kapitel 8, Vers 19 lesen, hatte man in Babylon zum Gedächtnis der Ereignisse, die mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels in Zusammenhang standen, dem religiösen Kalender 4 neue Fastenzeiten hinzugefügt. Eine im 10. Monat, als die Babylonier die Belagerung der Stadt begonnen hatten, eine im 4. Monat, als die Stadtmauern durchbrochen worden waren, eine im 5. Monat, als der Tempel niedergebrannt wurde, und eine im 7. Monat, als der jüdische Statthalter Gedalia ermordet worden war. Doch Gott wollte diese Fastenzeiten umwidmen, wie es in Kapitel 8, Vers 19 deutlich wird, wo es heißt, so spricht der Herr Zebaoth, die Fasten des 4., 5., 7. und 10. Monats sollen dem Hause Juda zur Freude und Wonne und zu fröhlichen Festzeiten werden. Aber jetzt fragten die Menschen sich noch, wir fasten immer noch, was meint Gott dazu? Und so stellen sie durch die zwei Boten, Sarezer und Regemmelech, die Frage an die Priester in Jerusalem, ist es in Ordnung oder falsch, dass wir nach wie vor fasten und trauern? Diese Frage ist im Grunde genommen auch für uns wichtig. Erleben wir doch gerade in unseren Zeiten eine Wiederkehr der unterschiedlichsten Religionen. Es ist eine Bewegung zu fremden religiösen Formen hin zu beobachten, was immer ein Hinweis darauf ist, dass Menschen aufhören zu denken. Wenn Menschen sich von Christus lösen, werden sie häufig fast zwanghaft aktiv. Sie müssen etwas tun. Überzogene Aktivität ist oft ein Zeichen für geistlichen Niedergang. Wir wissen aus der Geschichte, dass Menschen geradezu dafür gekämpft haben, ein bestimmtes Gebetsbuch zu verwenden. Oder es ging darum, ob man beim Beten aufstehen, sitzen oder knien soll. Es gibt Menschen, denen ist eine Liturgie oder ein bestimmtes Ritual sehr, sehr wichtig. Andere wiederum wenden sich gegen alle religiösen Rituale, auch gegen christliche Rituale. Ja, sie halten sie geradezu für teuflisch. Aber wenn man zum Beispiel ihre Gottesdienste besucht, entdeckt man eine ganze Reihe an Ritualen und Traditionen. So eröffnet man den Gottesdienst mit einer Doxologie, der Anbetung Gottes, und jeder steht dazu auf. Man beendet den Gottesdienst mit einem Segen, zu dem dann ebenfalls jeder aufsteht. Irgendwo dazwischen wird die Kollekte eingesammelt und man hört auf die Predigt. Gott hatte auch seinem Volk Israel eine Reihe von religiösen Ritualen verordnet, für eine bestimmte Zeit. Doch die Frage der Gesandten aus Bethel war, sind diese Rituale, die wir pflegen, noch von Gott gewollt oder nicht? Sacharja, den die Frage der Gesandten auch erreicht, antwortet ihnen nicht sofort. Tatsächlich offenbart Gott seinen Willen in dieser Frage erst später, nämlich in Kapitel 8. Deutlich wird in dieser Antwort, Gott wendet sich zuerst den Herzen zu, der Einstellung des Menschen. Denn ihm ist unsere Beziehung, unsere Einstellung wichtiger als die Traditionen und die religiösen Regeln und Rituale. Der Glaube und das Vertrauen, ja, die Liebe zu ihm ist ihm viel, viel wichtiger als das, was wir äußerlich tun. Deshalb ist es auch ein Zeichen von geistlicher Unreife, wenn Menschen zuerst nach den religiösen Vorschriften fragen, die ihnen vorschreiben, was sie zu tun haben, oder ihnen sogar helfen, ihr religiöses Leben einzustufen, statt ihre Beziehung zu Gott zu pflegen und lebendig zu gestalten. Sacharja handelt wie ein echter Rabbiner. Er beantwortet die Fragen der beiden Gesandten, indem er selbst Fragen stellt. Damit hilft er ihnen zu verstehen, dass es in Gottes Augen nicht falsch oder richtig ist zu fasten, sondern dass es auf ihr Herz ankommt. Im Grunde genommen beantwortet Sacharja ihre Fragen auf dreifache Weise. Erstens, wenn das Herz die richtige Einstellung hat, ist auch das Ritual richtig. Zweitens, wenn das Herz die falsche Einstellung hat, ist auch das Ritual falsch. Und drittens, Gottes Plan mit Jerusalem bleibt unabhängig von irgendeinem Ritual bestehen. Das ist eine Antwort, die auch so manchem Christen heute helfen könnte, der meint, lass uns dies und jenes tun, damit Christus schnell wiederkommt. Denn wir können nichts tun, um Gottes Plan mit dieser Welt, auch nicht das Kommen Christi, zu beschleunigen. Wissen wir denn nicht, dass er das ganze Universum steuert? In Kapitel 8 des Sacharja-Buches wird noch einmal deutlich gezeigt, dass Gott seinen Plan nach seinem Willen vollenden wird. Wenden wir uns nun dem ersten Teil von Sacharjas Antwort zu, der sich nicht nur an die Gesandten richtet, sondern auch an das Volk. Sacharja berichtet in den Versen 4 und 5, und des Herrn Zebaoth Wort geschah zu mir, sage allem Volk im Lande und den Priestern und sprich, als ihr fastetet und Leid trugt im 5. und 7. Monat diese 70 Jahre lang, habt ihr da für mich gefastet? Hier bezieht sich Sacharja auf die Monate August und Oktober während der Zeit der 70 Jahre ihrer Verbannung. Habt ihr wirklich für mich gefastet, fragt Gott. Wenn ihr diese Rituale vollzogen habt, habt ihr es für mich getan, um mich zu ehren und zu preisen? Oder etwa auf gesetzliche Weise, weil ihr euch mein Wohlwollen und meine Anerkennung erarbeiten wolltet und ich euch dafür segnen sollte? Mit dieser Antwort lehnt Gott weder diese Handlungen ab, noch erkennt er sie an. Er fragt die Israeliten nach ihren Motiven. Sie haben betont, dass sie so viele Jahre gefastet haben. Man kann hier regelrecht zwischen den Zeilen lesen, dass es ihnen offenbar langweilig geworden ist. Gott anzubeten mit ihrem Fasten erschien ihnen über die Jahre als eintönig, uninteressant, wenig aufregend. Und Gott sagt ihnen quasi mit seiner Antwort, um offen zu sprechen, ich bin ebenso gelangweilt von eurer Anbetung. Was wäre, wenn wir einmal darüber nachdenken, was Gott wohl über uns heute denkt? Was denkt er über unser Bibellesen, unser Beten und unseren Gottesdienst? Vielleicht gähnt Gott auch bei so manchem christlichen Gottesdienst, bei so mancher Veranstaltung und denkt sich dabei, oh, sie kommen schon wieder, um ihre Agenda abzuarbeiten, und sie glauben, dass sie mir damit einen Gefallen tun. Das scheint Gott auch hier in unserem Bibeltext, den Gesandten und dem Volk, das bei der Antwort Sacharjas zuhört, zu vermitteln. Dabei hatte Gott schon vor dem Fall Jerusalems durch seine Propheten immer wieder gelehrt, dass die Einhaltung der religiösen Regeln von Herzen kommen muss. Gott auf andere Weise anzubeten, ist schlichtweg Heuchelei. Schon durch Samuel hatte Gott gesagt, dass er nicht ihre Opfer, sondern ihren von Herzen kommenden Gehorsam wollte. Im 1. Buch Samuel, Kapitel 15, lesen wir, »Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer, und Aufmerken besser als das Fett von Widdern.« Doch das Volk hatte nicht gehört. Das Leben war friedlich und sicher, und es war so viel einfacher, die Traditionen und religiösen Rituale einzuhalten, als sich wirklich mit Gott auseinanderzusetzen und eine Herzenserfahrung der Anbetung zu machen. Traditionen und gute Gewohnheiten können sehr nützlich und manchmal sogar notwendig sein. Sie helfen, Generationen miteinander zu verbinden und der Gesellschaft Einheit und eine gewisse Stabilität zu geben. Manchmal schaffen Traditionen aber auch Probleme, gerade wenn sie religiös begründet werden. Sie können dann Neuem, das auch von Gott kommt, im Wege stehen. Gott will etwas Neues schaffen, aber wir halten an etwas Altem, vielleicht sogar Bewährtem fest. Wir wollen uns nicht auf eine neue Wegweisung Gottes, auf neue Formen der Anbetung, auf neue Wege mit ihm zu leben einlassen. Und verpassen auf diese Weise, was Gott an Veränderung in unserem Leben und in unserer Gesellschaft bewirken möchte. Ich möchte Sie bitten, einmal darüber nachzudenken, ob Gott vielleicht auch in Ihrem Leben Neues anstoßen und bewirken möchte. Er ist ein lebendiger Gott, kein toter Gott. Er will heute in unserer Zeit, in unserer Kultur, in unserem Jahrhundert lebendig erfahrbar sein. Und vielleicht ist das eine oder andere, was uns so lieb geworden ist und was wir hingegeben pflegen, gerade hinderlich, ihm auf neue Weise zu begegnen. Und damit auf Wiederhören bis zum nächsten Mal und Gottes Segen mit Ihnen.